So, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Ins Mikro. Okay. Ich glaube, das muss ich ein bisschen runter machen. Benny ist doch etwas größer als ich. Nur etwas. Ein kleines bisschen, ja. Ja. Es ist ein schönes Lied. Ich weiß, dass das Lieblingslied vom Timo ist, gell? Das mag er total. Und heute möchten wir auch von einem Mann lesen, der auch gestaunt hat über Gott am Ende seines Lebens. Und ihm war auch zu singen zumute. Wir möchten etwas vom König David lesen. Bevor der König David im 2. Buch Samuel, Kapitel 22, ich möchte das ganze Lied des David lesen mit uns. Im Kapitel 23 lesen wir schon Davids letzten Worte. Er ist kurz vorm Dahingehen, er ist alt, er weiß, sein Lebenswerk ist so gut wie abgeschlossen. Und da ist ihm zu singen, also zu singen zumute. Und er schreibt dieses wunderbare Lied und er staunt auch. Und wie er das in Worte gefasst hat, das möchten wir jetzt gemeinsam miteinander lesen. Da steht: Und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach: Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung und meine Zuflucht, mein Retter, der mich von Gewalt hat befreit. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an, und er wurde von meinen Feinden errettet. Denn die Wogen des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich, die Fesseln des Totenreichs umschlangen mich, es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien drang zu seinen Ohren. Da bebte und zitterte die Erde, und die Grundfesten des Himmels wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er erschien auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis um sich her zu seinem Zelt, dunkle Wasser, dichte Wolken. Aus dem Glanz vor ihm brannte Feuersglut. Der Herr donnerte vom Himmel. Der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Und er schoss Pfeile und zerstreute sie, seinen Blitz und erschreckte sie. Da sah man die Gründe des Meeres, und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt von dem Schelten des Herrn, von dem Schnauben seines grimmigen Zorns. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind, von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und seine Satzungen. Ich bin nicht von ihnen gewichen, und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit vor seinen Augen. Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffen rechtschaffen. Gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen. Denn du rettest das elende Volk, aber deine Augen sind gegen die Stolzen. Du erniedrigst sie, denn du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen, mit meinem Gott über die Mauer springen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen den Hirschen gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild des Heils, deines Heils, und deine Herablassung macht mich groß. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Ich jage meinen Feinden nach und vertilge sie und kehre nicht um, bis sie aufgerieben sind. Ich rieb sie auf und zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast unter mich gebeugt, die gegen mich aufstanden. Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu. Ich habe vertilgt, die mich hassen. Sie schrien, aber da war kein Retter. Zum Herrn, aber er antwortete denen nicht. Ich zerrieb sie wie Erdenstaub. Wie Straßenkot zertrat, zerstampfte ich sie. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten meines Volks und bewahrtest mich auch auf zum Haupt der Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Die Söhne der Fremden schmeicheln mir. Sie gehorchen mir aufs Wort. Die Söhne der Fremden verzagen und kommen zitternd aus ihren Burgen. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels, und Gott, der Fels meines Heils, sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Rache verlieh und mir die Völker unterwarf, der mich meinen Feinden kommen ließ, du hast mich erhöht über meine Widersacher. Du hast mich errettet von dem Mann, der Gewalt hat. Darum will ich dich, o Herr, loben unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Dich, der seine Könige, der seinem König große Siege verliehen hat und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Lied. Der David, der zeigt in diesem, ja fast schon wie ein Psalm geschrieben, in diesem Lied, ein bisschen sein ganzes Leben, was er so erlebt hat. Und es war sehr bewegt, das Leben Davids. Begonnen hatte es hinter den beiden Schafen und dann sofort ins Königshaus. Das war ein Kontrastprogramm. Gleich am Anfang, als Kind schon. Dann musste er um sein Leben fürchten, vor Saul. Dauernd auf der Flucht. Dauernd den Saul im Nacken. Knapp dem Speer entkommen, den der Saul an die Wand gepinnt hat. Ja, und dann war er bei den Philistern, hat sich verstellt. Seine Tricks angewandt, seine Tiefen gehabt, hat auch Zorn verspürt. Denken wir an die Geschichte mit dem Nabal, dem Karmeliter. Er hat auch einiges nicht so wunderbar gemacht und trotzdem sieht er am Ende seines Lebens einfach nur Gott. Und er sieht Gott in seinem Leben. Und das ist das Wunderbare. Das andere, das verschwimmt so. Und das ist etwas Wunderbares, ihr Lieben, wenn wir auch so eine Perspektive haben können, wenn wir mal still werden und zurückblicken, was sehen wir da? Sehen wir nur die Probleme, die Schwierigkeiten? Ach, das ist, wir haben es so schwierig. Ist alles irgendwie kompliziert. David hat ein kompliziertes Leben gehabt. Der hat Stress gehabt. Dauernd versteckt. Und wir lesen schon im ersten Vers, der David spricht hier, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Und das war eine ganz komplizierte Angelegenheit. Saul war ein Gesalbter Gottes und er wusste ganz genau, das war ja kein Feind in dem Sinne, den er jetzt zur Strecke bringen konnte oder sollte. Er hatte ja auch die Möglichkeit in dieser Höhle, wo er dem David ganz, ganz nah kam, und wo seine Freunde sagten, jetzt kannst du, hast die Gelegenheit, mach ihn fertig, bring ihn um. Er sagte, nein, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten. Also ganz, ganz schwierige Situationen, wo er sich selbst hätte Recht verschaffen können und es nicht tat, sondern auf seinen Gott baute. Und auch so wie dieser Geburtstagsvers zu dir war, dass du da auf den Fels gucken kannst, so lesen wir auch in diesem Psalm hier oder in diesem Lied des David ganz viel von dem Fels. Das ist dieses Feste, das hatte David in seinem Leben wohl ganz, ganz arg erlebt und verspürt auch. Ja, David, steht auch geschrieben, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber das ist kein Selbstläufer. Wir lesen zuallererst, und das habe ich so auch überschrieben heute, der David, er dankt und anbetet. Und was ist Dank und Anbetung? Was ist Anbetung an sich? Anbetung bedeutet, dass wir auch unsere Geschichte immer im Licht Gottes sehen und dass wir in unserer Geschichte auch Gott selbst sehen und ihm die Ehre geben. Und wir lesen auch von Männern Gottes immer wieder, wie sie Gott beschreiben, wie sie Gott erlebt haben. Aus ihrem Leben konnten sie Gott sehen und sie konnten etwas darüber sagen, wie Gott ist. Und das finde ich vor allem im Alten Testament sehr bezeichnend und sehr schön, wie so Männer Gottes ihren Gott beschreiben. Und sie sagen sie ihm, Gott, du bist mein Fels, du bist mein großer Held. Du hast mich gerettet, du. Nicht, ich habe gesiegt und du hast mir geholfen. Das ist eine andere Perspektive. Es ist dieser Fels, der für die Gottesfürchtigen einfach ein Anker ist, ein Fixpunkt, eine Orientierung im Leben. Und David spricht hier am Anfang gleich, er hat viele Feinde gehabt. Die hat er sich nicht selber gemacht, sondern die waren da, die hat ihm Gott zugedacht. Und ein ganz, ganz schönes Kapitel finde ich beim David, wie er mit seinem Gott umgeht, schon ganz am Anfang, als David, was heißt nicht am Anfang, aber er war damals gerade in seiner vollen Kraft, in seiner vollen Regentschaft. Das lesen wir in 2. Samuel 7, wo es darum geht, dass der David eine gute Idee hat. Er hat gesagt, ich wohne im Palast und mein Gott, wo wohnt der? In einem Zelt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das geht mal gar nicht. So sehr hat er seinen Gott geliebt, er hat gesagt, ich muss ihm auch ein Haus bauen. Ich habe auch ein schönes Haus. Aber Gott hat ihm dann auch gesagt, ich baue dir ein Haus, ein ewiges Haus, weil du mir ein Haus bauen wolltest, David. Und hat der David einfach Danke gesagt. Und das finde ich so schön vom David, dass er mit seinem Gott so spricht. Und selbst das erwähnt er hier in diesem Lied noch. Und er sieht seinen Gott, der, mit dem er gelebt hat, die ganzen Wogen geglättet hat. Er dankt ihm dafür. Er sagt ihm auch, ja, ich habe es nicht gleich gehabt. Aber er jammert nicht dabei. Und ich denke, als Christen haben wir es manchmal auch nicht leicht. Auch egal, auf der Arbeitsstelle, wo wir auch sind. Gut, wir haben nicht Todesangst. Ich denke immer an die Christen, die wirklich Todesangst haben. Das ist echt brutal. Das kennen wir nicht. Wir fühlen uns schon bei viel kleineren Sachen bedroht und denken, unsere Existenz ist jetzt bald vorbei und wir können nicht mehr. Und wir sind am Ende. Ich denke, das ist auch, es geht mir auch so. Also ich spreche nicht von euch, sondern auch von mir. Auch gerade durch diese Corona-Krise, da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Jetzt hört die Welt auf, jetzt ist alles vorbei. Das hat man das Empfinden gehabt und dann denkt man doch, eigentlich geht es ja gar nicht schlecht. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die kämpfen mit ganz anderen Sorgen. Die müssen überlegen, ob sie morgen noch leben können. Und ähnlich ging es um David, wo er sagt, denn die Wogen des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich. Er hatte auch Angst. Und das ist etwas Authentisches, wenn man auch sagt, ja, ich habe Angst. Gib's zu, es ist in Ordnung, es ist menschlich, es ist okay. Aber da nicht stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ich habe Angst, so, und jetzt, fertig. Sondern zu sagen, ich habe einen Gott. Ich habe diesen Fels, der da steht. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott und er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Und das ist auch so schön, der David hatte damals schon eine Vorstellung von dem himmlischen Tempel. Weil es gab keinen auf der Erde. Den wollte er ja bauen, den durfte er nicht bauen. Ich sagte es schon vorhin. Aber er wusste, Gott im Himmel hat einen Tempel da oben. Und dort ist er und thront. Und dort wird sein Gebet erhört, im Himmel. Und mein Schreien drang zu seinen Ohren. Und wir dürfen wirklich auch so wie der David in dieser Zuversicht kommen, in den Ängsten, die uns auch erreichen. Sie sind nicht ohne. Manche sind individuell, manche kommen so politisch auf uns zu. Ich habe auch das Gebet vom Ruben wieder, ja, so auch nachvollziehen können. Es wird immer gottloser in unserer Welt und es bedroht uns auch. Es bedroht unsere Kinder, es bedroht unsere Familien, unsere Gemeinden. Das bedroht uns. es ist richtig, die Sünde, die zieht sich durch alle Ebenen hindurch. Und umso gottloser der Mensch wird, umso mehr Sünde sehen wir auch. Es ist ja nur ein Ergebnis des Ganzen, dieser ganzen sündigen Taten. Das ist ja nicht wirklich das Eigentliche, sondern das eigentliche Schlimme ist das kaputte Herz der Menschen, das solche Dinge hervorbringt. Und da darf uns der David in dieser Geschichte auch ein Vorbild sein. Wir dürfen auch in solchen Situationen dazu kommen, um ihn zu anbeten und zu sagen, Herr, ich hatte Angst, aber ich habe dich angerufen und du hast mich errettet. Vielleicht auch in der Schule, die Kinder, wenn sie mal wieder ausgelacht werden oder was auch immer, oder nicht mehr als toll angesehen werden, wenn sie mal etwas von meinem Jesus erzählen, dann ist man nicht mehr cool, dann ist man raus. Ja, das kann sein. Aber es ist immer die Frage der Perspektive. Sehe ich mich im Licht Gottes? Sind mir diese Ewigkeitsblicke wichtig in seinen Tempel? Oder gucke ich, dass ich hier auf der Erde so einen besten Schnitt mache? Das ist immer die Frage, was ist meine Perspektive? Was ist mein Ziel in meinem Leben? Gehen wir den Weg des geringsten Widerstands. David ist mit Sicherheit nicht gegangen. Er hat Widerstand gehabt ohne Ende. Und dennoch schreibt er dieses Lied am Ende seines Lebens. Er war nicht frustriert, er war nicht verbittert. Er war ein glücklicher alter Mann. Und da sehen wir, nachdem alle, wie Gott ihm geholfen hat, diese Verse, wo er Gott beschreibt in seiner Heiligkeit, wie er zeigt, Rauch stieg auf von seiner Nase und so weiter, verzehrendes Feuer, dunkel war unter seinen Füßen. Da zeigt er, in seiner Heiligkeit ist Gott eigentlich für uns sündige Menschen unnahbar. Wir können eigentlich vor ihm nicht bestehen. Wir haben eigentlich keine Chance. Und er erkennt, wie groß und wie gewaltig Gott ist. Er beschreibt es, wie er es nur kann. Und sagt eigentlich, das sind Dinge, vor denen wir Menschen eigentlich nicht bestehen können. Auch mit dem Cherub. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Ja, er ist überall. Und er beschreibt ihn so und zeigt, eigentlich könnten wir so mit Gott gar nicht Kontakt haben, so wie wir sind. Und das fasziniert dann David unglaublich. Und dann gleich im Anschluss dieser Vers sagt er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Das ist es dennoch, obwohl Gott so groß ist und wir so klein, er so unnahbar ist, ist es unmöglich, dass wir zu ihm kommen können, sondern er kommt zu uns. Er streckt die Hand zu uns aus. Auch zu einem David. Er streckt seine Hand aus. Er ist nicht arrogant oder irgendwie, dass er überhoben ist, Gott, sondern er ist einfach Gott. Er ist erhaben. Er ist nicht überheblich, sondern erhaben. Über allem. Und er lässt sich herab zu uns Menschen, streckt uns die Hand aus und sagt, hier bin ich, ich helfe dir. Und das sagt er gleich im Anschluss an diese Verse. So hat er diesen großen Gott erlebt. Ich denke an ein Lied, das wir als Jugend immer gesungen haben und das hallt in meinem Kopf immer so wieder, wo er sagt, wir gehen zusammen, Hand in Hand, der Herr und ich. Der große Gott und ich, ein armer Bettler. Das ist unbegreiflich für uns. Unbegreiflich. Und umso älter ich werde, umso mehr ich meinen Gott so kennenlerne, umso mehr bewegt mich das auch. Entschuldigung. Ja, da waren ganz viele Hasser um ihn herum. Und er hatte, wie ich sagte, schon sehr viele Probleme. Und dieser Fels war ihm Orientierung, er war ihm Stütze. Und dann sagt er auch, natürlich ist es kein Selbstläufer. Ich sagte es am Anfang. Der David hat auch seine Verantwortung wahrgenommen in Gegenwart dieses Gottes. Er sagt, der Herr hat mir vergolten nach der Reinheit meines Herzens. Das ist auch so eine Sache, die wir auch lernen dürfen von ihm. Wir wissen, dass sein Leben mit Sicherheit nicht vorbildlich war. In vielen Bereichen hat er mit Sicherheit daneben gelegen. Denken wir nur an das, was er gemacht hat mit der Batseba damals, Uriah getötet hat, Ehebruch getrieben hat. Aber er hat Buße getan, er ist zurückgekommen. Er hat einige so Dinge in seinem Leben gehabt, so Schnitzer, die man sagen, okay, David, also von mir aus wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass du jetzt der Mann nach dem Herzen Gottes wärst. Und trotzdem sagt es Gott über ihn. Und hier sagt es David auch. Und denk mal, David, bist du jetzt abgehoben oder was ist jetzt? Du sagst, Gott vergilt dir nach der Reinheit deines Herzens. Und ich denke aber trotzdem, wenn David es so sagt, er sagt, denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen. Finde ich auch spannend, diese Aussage, ich hatte sie vor Augen. Er sagt nicht, ich habe alle Verordnungen eingehalten. Sagt er auch nicht. Sondern von seinen Satzungen, ich bin nicht von ihnen gewichen. Ja, jedenfalls, ich denke, ich schon bewusst, dass er ein fehlerhafter Mensch war, dieser David. Aber das Entscheidende in seinem Leben ist, dass er sich immer hat korrigieren lassen. Ich finde es so vorbildlich, seine Reaktion, als der Nathan, dieser Prophet, kommt und ihm sagt, dieses Beispiel mit dem Schaf, mit dem armen Mann, der ein Schaf hat, und der Reiche, der ganz viele hat. Und da kommt der Reiche, weil er Besuch bekommen hat, und nimmt dem Armen das Schaf, schlachtet es und tischt es auf. Und dann sagt er, David, das kann doch nicht sein. Der Mann ist des Todes. Sagt Nathan, aber du bist der Mann. Das war die Geschichte, als er dem Uriah seine Frau genommen hat, die Batseba. Und er verjagte nicht den Nathan, sondern er tut Buße. Es tut ihm leid. Sofort. Er kriegt eine Ermahnung und er schlägt nicht um sich, sondern in sich. Und das ist der Unterschied. Und er kommt zurecht. Und darum kann er sagen, ich habe auf deine Verordnungen geachtet. Beim Saul sehen wir es ganz anders. Sein Vorgänger, der hat um sich geschlagen, und zwar gewaltig. Wenn er eine Botschaft von Gott gekriegt hat, die ihm nicht gefallen hat, dann hat er geguckt, dass er sich selber Recht verschafft oder irgendwie sich hilft. Das war ein ganz anderer Mensch. Aber nicht so der David. Er hat sofort Gott gesucht und er wusste im Lichte Gottes, ich habe einen Fehler gemacht, und zwar einen gewaltigen. Und selbst wenn er gesündigt hat, Gott immer noch im Dialog mit ihm. Und deshalb kann er das auch so sagen, dass er nie von Gott abgewichen ist, auch in seinen tiefen Stunden. Ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit. Und ich denke, auch neutestamentlich können wir das sehen, lieben, dass der Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist und dass wir diese Gerechtigkeit auch leben sollen. Unsere Herzen, wenn wir sie dem Herrn geschenkt haben, wenn der Herr in unserem Leben ist, dass wir nicht von ihm abweichen. Dass wir so offen sind für sein Wort, wenn er uns was sagt, dass wir nicht gleich eingeschnappt sind, sagen, ja, was hat der mir zu sagen? Sondern dass wir mal überlegen und sagen, vielleicht hat er recht. Natürlich sollte der, der auch die Botschaft weitergibt, sich in Demut üben und nicht von oben herab. Aber wenn Gott dir dann etwas vor die Füße legt und sagt, hey, überleg mal dein Leben in dem Punkt, erst einmal nachdenken, bevor man schlägt. Es könnte wichtig sein. Das hatte David gelernt. Er war demütig. Und dieser David sagte, du Herr bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Dieser Gott war ihm alles. Er war ihm Licht, er war ihm Orientierung, er war ihm der Fels, Stabilität. Und eine weitere Eigenschaft ist Schild, Bewahrung. Das sind wunderbare Bilder, die er hier, und mich fasziniert es immer, wie diese alttestamentlichen Schreiber so viele Worte gefunden haben. Ich bin ja in der Hinsicht relativ unkreativ. Also ich Im Textschreiben war ich schon immer schlecht. Also Erörterungen in Deutsch, das war eine Katastrophe bei mir. Also ich habe in Deutsch nie gute Noten gehabt. Da war meine Frau deutlich besser. Und das fasziniert mich, das, wie solche Schreiber da so in diese Worte packen können, und das ist treffend. Es trifft echt zu. Wie begeistert, wie sie die Begeisterung darin legen können. Der Herr ist im Schild. Der Herr ist ihm auch Freiheit. Ein Vers, der mir auch sehr wichtig geworden ist, vor allem in meiner Jugendzeit, das konnte ich mir recht gut damit identifizieren, war das: mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen. Das war damals so aktuell für mich, solche Sachen. Aber dachte ich, Mensch, so kindlich, so einfach ist Gott zu sagen, mit meinem Gott kann ich einfach alles machen. Normal springst du nicht so einfach über die Mauer oder so. Das war natürlich. Aber alltägliche Sachen, alles, was du machst, er macht es mit seinem Gott. Aber nicht nur Schutz und Einschränkung oder wie man das empfinden möge, gibt uns Gott, sondern Gott gibt uns auch Freiheit. Er sagte, du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Und das ist unser Gott. Er schränkt uns nicht ein, sondern er macht uns Raum. Aber gleichzeitig ist es nicht der Raum, den uns die Welt bietet, sondern es ist ein anderer Raum, wo wir Freiheit haben. Es ist der Raum, wo wir gehen können, wo unsere Knöchel nicht wanken. Wo wir Stabilität haben in unserem Leben. Diese empfundene Freiheit, die uns die Welt bietet, da wankt der Knöchel. Da werden wir nicht ruhig laufen können. Da werden wir keinen stabilen Gang haben. Und ich denke, ganz viele, ja, verfallen dieser Illusion einfach, dass sie denken, ja, ich brauche Freiheit, ich muss mir mal alles ausprobieren, ich muss wissen, was so Sache ist, ich muss wissen, wie es geht. Ja, die werden die Freiheit schon haben. Aber die verzichten auf die Stabilität, die Gott dir geben möchte in deinem Leben. Dass Gott möchte, dass du gelingst, dass dein Leben gelingt, dass du ankommst am Ziel. Ich jage meine Feinde nach und vertilge sie. Da schreibt der David hier, wie er diese Feinde halt auch, ja, vertilgt hat. Wie Gott ihm diese Kraft geschenkt hat. Und sagt nicht nur im Volk. Wir sehen ja, der David hatte ja Feinde in seinem Volk und außerhalb. Von überall kamen sie. Und selbst die Heiden mussten ihm nachher dienen. David war ja ein Mann des Krieges und er hat viel gegen die Philister gekämpft. Das wissen wir, also er hat einige Kriege und er hat immer gesiegt. Gott hat ihm Sieg geschenkt. Und ein Krieg, der fällt mir, besser gesagt, es sind zwei Kriege nacheinander, das war beides mal gegen die Philister. Und ich finde es so schön, obwohl es immer der gleiche Feind war, die gleiche Situation, Gott fragt jedes Mal nach. Wir finden auch andere Beispiele in der Bibel, wo es nicht so ist, wo es dann schief geht. Und bei einem Mal sagt Gott, zieh in den Krieg und du wirst siegen. Und er zieht und er siegt. Und beim zweiten Mal sagt Gott, du sollst nicht ziehen. Geh in den Hinterhalt und, ich weiß, es ist mir entfallen, aber er kriegt ein Zeichen und er sagt, und dann sollst du vorstoßen. Das heißt, es war die gleiche Situation, aber es war nicht immer die gleiche Lösung. Und das Geheimnis des David war darin, dass er mit Gott im Dialog war und Gott ihm immer sagen konnte, guck mal David, jetzt ist das dran. Und so war er auch siegreich. So konnte er auch diese Siege ringen. In dieser Abhängigkeit mit seinem Gott. Und die anderen, seine Feinde, die haben am Schluss dann wirklich den Kürzeren gezogen. Er schreibt, dass sie vernichtend geschlagen waren. Sie schrien, aber da war kein Retter. Und ich zerrieb sie wie Erdenstaub. Und so geht es auch den Gottlosen. Sie merken, es tut nicht mehr, sie schreien, aber da gibt es keinen Retter, es gibt Verzweiflung. Und das merken wir mehr und mehr, auch in unserer Welt, dass es keine Hoffnung gibt auch. Und jetzt umso mehr auch mit dem Krieg in der Ukraine, da denkt man, ah, was ist jetzt los, springt es auf die NATO über, sind wir bald auch im Krieg? Das sind reale Gedanken, die sind halt aktuell da. Sie sind auch legitim. Damit beschäftigen sich Politiker und wenn es uns beschäftigt, ist es nur normal. Was machen wir mit diesen Gedanken? Sie machen uns natürlich auch Angst. Keiner will das. Es gibt einen Weltkrieg oder was ist jetzt los? Aber auch hier dürfen wir auf unseren Gott vertrauen. Wir müssen sehen, dass wir Gott auf unserer Seite haben und er weiß, was richtig ist. Und wir sehen zwar immer nur so das Aktuelle, wir haben immer so ein Bild von dem, was gerade ist, aber von dem Ziel am Ende, das weiß Gott. Und es ist auch gut, wenn wir es in seiner Hand lassen. Und wenn wir irgendwann mal an dem Punkt sind, auch wieder da wieder und zurückblicken können, können wir vielleicht dankbar auch dieses sehen, dass Gott uns getragen hat, dass er Gott uns Sieg geschenkt hat und auch wie das Ende der Gottlosen ist. Denken wir an Psalm 73 mit dem Asaf. Da vergleicht er auch das mit dem Gottlosen und mit ihm. Wer denkt, ich plag mich den ganzen Tag. Und der Gottlose hat ein easy going und ja, der macht nichts. Bei dem ist alles super. Und ich plag mich und hab's so schwer. Und dem gelingt alles und mir nicht. Ja, vordergründig sieht es schon mal so aus, ja. Aber dann kommt der Punkt, wo er sagt, als ich ins Heiligtum hineinging und sah das Ende des Gottlosen. Und das verändert seinen Blick auf die ganze Situation. Und das ist auch das Schöne, wenn wir vom Ende her betrachten, auch solche Männer wie David oder auch wie der Asaf uns das beschreibt in seinem Psalm. Da wird doch manches klar. Was wir im Moment, von der Momentaufnahme so als negativ sehen, entpuppt sich doch am Schluss als ein gelungenes Leben. Es gibt die Freude danach und nicht die Zerstörung. Ich habe auch von vielen Menschen noch gehört, also von einigen auch, die am Ende ihres Lebens stehen und festhalten am Leben und da sagen, hey, ich möchte am liebsten alles mitnehmen, ich möchte am liebsten auch gar nicht gehen. Weil alles, was sie gebaut haben, irdisch war. Ist alles für dieses Leben, aber nicht für Gott. Sie können nicht sagen, ich gehe zu meinem Herrn im Himmel. Und er hat mich bisher gebracht. Er war mir alles in meinem Leben. Ja. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und Gott, der Fels meines Heils, sei hoch erhoben. Darum will ich ihn dich, o Herr, loben unter den Heiden und deinen Namen lob singen. Dich, der seinem König große Siege verliehen hat und Gnade erweist seinem Gesalbten, David und seinem Samen in Ewigkeit. Und das ist das Schöne, dieser letzte Vers. Und Gnade erweist seinem Gesalbten, David und seinem Samen in Ewigkeit. Das ist eigentlich das, was der David als Versprechen gekriegt hat, diese Verheißung, die Gott ihm gegeben hat damals, wovon ich sagte, aus dem 2. Samuel 7, der hat er jetzt noch vor Augen, wo er sagt, Gott sagt ihm, ich werde dir ein Haus bauen und da wird es dir keinem fehlen bis in Ewigkeit. Es wird immer einer da sein auf diesem Thron. Ich werde dir diesen Thron machen. Und diese Verheißung hatte David immer noch präsent. Und das ist schön, ihr Lieben. Das sollten wir uns als Vorbild nehmen. Gott gibt uns auch sehr viele Verheißungen in seinem Wort. Und wir nehmen sie nicht für uns in Anspruch, sondern ja, wir wissen es, aber. Und das macht uns das Leben manchmal schwer. Lass uns da ein Beispiel nehmen an David. Und wenn dir Gott etwas versprochen hat, dann sollen wir es auch so nehmen. Eine der größten Verheißungen für mich persönlich ist, aus den Briefen, da steht geschrieben, Gott, der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollführen bis zum Tag Jesu Christi. Und das ist für mich sehr tröstlich, weil ich muss es nicht machen. Ich habe den Druck nicht, sondern er wird es machen. Es ist eine wunderbare Verheißung, dass ich gehen kann und meinem Gott vertrauen kann und sagen kann, Herr, du hast das Werk in mir angefangen und ich weiß, dass du auch mit mir fertig wirst, bis zum Schluss. Und das dürfen wir erleben und auch vielleicht am Ende, vielleicht noch nicht nur am Ende, sondern auch jetzt schon. In so einer Anbetung, in so einem Dank. Ja, ändern wir auch jetzt David. und ihm die Ehre geben für das, was er in unserem Leben getan hat. Dass wir einmal sehen, wie Gott uns wirklich die Hand herunterreicht und uns sagt, du kannst von dir aus gar nicht hochkommen. Es geht gar nicht. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Aber ich reiche dir die Hand als der große Gott. Und ich werde dein Leben führen und es zu einem guten Ende führen. Ich will das Werk, das ich in dir angefangen habe, fertig machen. Das ist für mich so tröstlich, das ist für mich so großartig, dass wir das haben. Und das sind Verheißungen. Ja, auch zum Beispiel, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Das ist etwas Praktisches für den Alltag. Wenn du Angst hast, befiehl dem Herrn deinen Weg. Psalm 37. Es sind Verheißungen, die haben wir bekommen. Halten wir uns daran fest. Und wenn wir uns daran festhalten, wird es irgendwann mal so sein, ganz sicher, dass wir wie auch der David dastehen und sagen, danke Gott. Danke, du bist großartig. Das, was du geschafft hast in meinem Leben, ist Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Und dazu möchte ich jeden ermutigen, baut auf ihn, lest die Bibel und lasst euch ansprechen von ihm. Lasst euch ermahnen, lasst euch korrigieren und bleibt an seinem Wort dran. Dann wird es Gott auch zu einem guten Ende führen. Und am Schluss auch so einen Lobpreis aus unserem Lob heraus vorbringen. Ein Lobpreis ist nicht einfach nur, dass man schöne Musik macht und Stimmung macht und dann macht man Lobpreis, sondern ein echter Lobpreis, so wie dieser hier, der kommt aus einem Herzen voll Dankbarkeit, aus einem Leben erfüllt von Gott. Das ist Lobpreis. Das ist tiefer Lobpreis. Nicht Partystimmung. Und dazu möchte ich ermutigen, dass wir echten, tiefen Lobpreis und Gott die Ehre geben mit unserem Leben und dann auch mit unserem Mund. Gott helfe uns dazu. Amen.